wir sind Christen an der Uni und uns ist es ein Anliegen, dass wir zeigen, dass unser Glaube auch rational ist und begründbar ist und auch mit Wissenschaftlichkeit vereinbar ist. Und dazu haben wir verschiedene Plattformen, und wie zum Beispiel Vorträge, Diskussionsrunden oder Lunchtime-Talks, wie diesen hier. Ja, unser Thema beim heutigen Lunchtime-Talk ist der Wahrheitsanspruch des Christentums, gefährliche Intoleranz. Allein der Titel, finde ich, wirft schon sehr viele Fragen auf. Und unsere Rednerin dazu ist Julia Garschagen. Sie kommt aus Deutschland. Und ja, wer sie ist, woher sie genau kommt, was sie macht und warum sie so gern nach Österreich kommt, weil sie ist schon zum zweiten Mal bei uns zu Gast, das wird sie uns jetzt selber erzählen.
Was war die Frage?
Also die erste Frage ist einmal, wo du geboren bist, woher du kommst.
Also, ich bin geboren in einem Ort, der heißt Kirchen, und aufgewachsen in einem Ort, der heißt Wissen. Man muss aber nicht wissen, wo das ist. Ich wohne jetzt in Köln, das ist so in der Nähe.
Und was hast du gemacht? Was hast du studiert?
Ich habe Theologie studiert, einen Bachelor habe ich gemacht in Deutschland und dann habe ich einen Master noch an der Universität in London gemacht.
Okay, und was macht man mit einem Master in Theologie?
Da macht man so schöne Sachen wie jetzt hier. Ich bin sehr viel unterwegs an verschiedenen Unis in Deutschland, aber manchmal auch in Österreich und in anderen Ländern und halte Vorträge, unterhalte mich viel mit Studenten und ja, ich mag es total gern, mit Leuten darüber zu diskutieren, was wohl die Antworten auf die großen Fragen des Lebens sind und ob es Antworten gibt. Also sowas, was wir heute auch hier machen.
Ja, und meine letzte Frage, warum bist du so gern in Österreich? Was magst du an Österreich besonders? Weil du bist zum zweiten Mal jetzt bei Hochschultagen hier.
Also ich war schon öfter als zweimal in Österreich sogar. Ich war sogar dieses Jahr schon mal in Österreich, im Sommer, als es so heiß war. Und ich habe mich da gestern mit einer anderen Studentin aus Deutschland drüber unterhalten. Und ich glaube, eine der Sachen, die ich besonders an Österreich mag, ist was man vielleicht Lebenskunst nennt. Also in Deutschland, da ist immer alles so stressig und so sehr individualistisch. Und ich habe so den Eindruck, in Österreich, auch hier in Wien, dass alles so ein bisschen ruhiger ist, aber jetzt nicht irgendwie eingeschlafen, sondern auf eine ganz positive Art. So, wir trinken ja mal einen Kaffee und lassen uns ein bisschen lockerer angehen. Das mag ich total gerne.
Vielen Dank, dann wünsche ich dir jetzt auch einen ruhigen Vortrag, der hoffentlich aber auch Fragen aufwirft. Und ja, jetzt du hast das Wort.
Vielen Dank. Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann. Der Andi hat das schon gesagt. Bitte überlegt schon während des Vortrags, was ihr für Fragen stellen wollt. Ihr müsst das nicht alles schlucken, was ich hier sage, sondern ich habe das eben schon gesagt, ich mag es total gern zu diskutieren und mich kritisch mit Leuten zu unterhalten. Also das wollen wir auch tun. Der Wahrheitsanspruch des Christentums, gefährliche Intoleranz, Fragezeichen. Das ist der Titel heute. Und man denkt das ja häufig, Christen, das sind doch diese Leute, die denken, ihr Glaube sei die Wahrheit und alle anderen lägen falsch. Das ist eine ziemlich arrogante Behauptung, oder? Sollte Gott, wenn es ihn denn tatsächlich gibt, sollte er nicht viel liebender und großherziger sein als diese engstirnigen, intoleranten Christen, die denken, sie selbst hätten irgendwie die Weisheit mit Löffeln gegessen und alle anderen, die anders leben oder denken, wären irgendwie minderwertig und auf jeden Fall auf dem falschen Weg und die müsste man jetzt irgendwie so bekehren oder so. Das erinnert einen an Ned Flanders, der religiöse Nachbar der Simpsons. Ich weiß nicht, ob ihr die Simpsons kennt, kennen wahrscheinlich, ob ihr es guckt. Der wurde einmal gefragt, was hast du am Wochenende gemacht? Und seine Antwort war, wir sind auf eine christliche Freizeit gefahren und haben gelernt, wie man am besten Menschen verurteilt. Viele Leute haben Angst, dass sie genau so werden, wenn sie sich irgendwie mit dem Christentum beschäftigen. Und traurigerweise geben manche Christen heute ja auch Anlass dazu. Und auch die Geschichte der Kirche ist nicht immer so ganz besonders frei von Intoleranz und Gewalt. Wenn man sich da die aktuelle politische Situation anschaut, dann wird immer mehr deutlich, wie gefährlich so ein Absolutheitsanspruch von Religionen ist. Also wenn man die Nachrichten schaut, hört man ganz viel über religiöse Fundamentalisten, IS, Boko Haram und so weiter. Okay, das sind Muslime, aber auch das Christentum hat ja, wie gesagt, eine unrühmliche Geschichte mit Inquisition und Hexenverbrennung und so weiter. Und da könnte man noch sagen, ja, so ein Wahrheitsmonopol, wenn das jemand hat, dann führt das auf jeden Fall zu Gewalt. Da müsste man wahrscheinlich mit dem Philosophen Nietzsche sagen, der den Monotheismus für die vielleicht größte Gefahr der bisherigen Menschheit gehalten hat. Sollte man bei einem so komplexen Thema wie Gott oder Transzendenz nicht eigentlich viel bescheidener sein? Also in Österreich, habe ich mal nachgeguckt, gibt es allein 22 anerkannte Religionsgemeinschaften und 11 eingetragene Bekenntnisgemeinschaften. Das sind jetzt mal, wenn man weltweit vergleicht mit den Tausenden von religiösen Gruppierungen und Sekten, gar nicht mehr ganz so viele. Aber trotzdem muss man noch da sagen, also wie kann da jemand behaupten, eine oder dann auch noch meine Religion ist die einzig richtige? Im Grunde sind doch alle Religionen irgendwie gleich. Also ja, das sind unterschiedliche Wege, aber die führen doch alle zum gleichen Ziel. Und ja, vielleicht gibt es unterschiedliche Arten, auf das Transzendente zu schauen, aber man muss doch eigentlich mit Lessing sagen, der Kern ist die tätige Liebe. Also das Wichtige ist doch, dass wir alle irgendwie gute Menschen sind, oder? Das führt zur philosophischen Anschauung oder Weltanschauung des Relativismus, so nennt man das. Und der Relativismus ist ziemlich gut erklärt mit der Geschichte vom Elefanten. Vielleicht habt ihr die auch schon beim Religionsunterricht gehört. Sie kommt so aus dem hinduistischen, buddhistischen Hintergrund und wurde von dem einflussreichen Religionsphilosophen und religiösen Pluralisten John Hick aufgenommen. Da sind also drei, naja, hier sind es ein paar mehr, Blinde in einem Raum und sollen den Elefanten beschreiben. Und sie stehen da so und betasten den Elefant und der eine steht am Rüssel und sagt, der Elefant ist wie ein langes, dünnes Tau. Der nächste steht am Bein und tastet sich da so ab rum und sagt, nee, der Elefant, der ist rund und rau, der ist so wie ein Baum. Und ein dritter steht am Bauch des Elefanten und sagt, alles Quatsch, der Elefant ist riesig und flach, der Elefant ist wie eine Wand. Genau so ist es doch mit den Religionen, sagen viele Leute, mit denen ich auch spreche. Eigentlich haben doch alle irgendwie so einen Teil der Wahrheit, so ein paar Aspekte, aber keiner sieht das vollständige ganze Bild. Und darum sollten sie doch aufhören, so einen Absolutheitsanspruch zu stellen und sich gegenseitig zu bekriegen. Das klingt erstmal gut. Als Theologin und als Christin stimme ich dem zu, ja, Religionen haben ein großes Potenzial zu spalten. Wenn Religion bedeutet, dass jemand sich als bessere Menschen fühlt, weil er irgendwelche besseren ethischen Verhaltensweisen an den Tag legt, dann führt das dazu, dass Menschen sich abgrenzen, dass sie arrogant werden und dann kann das auch zu Gewalt führen. Aber die Frage ist, ist der Relativismus, also eben diese Ansicht, dass eigentlich alle Religionen gleich sind, ist das eine gangbare Alternative? Und die erste Frage, die man da stellen muss, lautet, ist der Relativismus philosophisch haltbar? Ist der Relativismus philosophisch begründbar und logisch in sich selbst? Da gehen wir nochmal zurück zum Elefanten und den Blinden, die alle irgendwie einen Teil der Wahrheit erkannt haben. Mit dieser Geschichte gibt es mehrere Probleme. Das erste Problem ist, was ist mit dem, der diese Geschichte erzählt? Der Erzähler dieser Geschichte behauptet als einziger von sich, dass er die Wahrheit kennt. Während alle anderen blind sind, ist er der Einzige, der sehend ist. Er kennt die volle Wahrheit, nämlich, dass es eigentlich keine wirkliche Wahrheit gibt. Wenn das keine vermessene Behauptung ist. Leslie Newbegin, ein englischer Theologe und Philosoph, der viel in Indien gewirkt und gelebt hat, er schreibt dazu, sie sieht demütig aus, die Versicherung, dass die Wahrheit ja viel größer ist als alles, was Menschen fassen können. Aber wenn man sie als Mittel benutzt, um alle Wahrheitsansprüche für ungültig zu erklären, ist sie nichts als die höchst anmaßende Behauptung, über ein Wissen zu verfügen, das allem anderen Wissen überlegen ist. Ich glaube, dass es nicht nur eine sehr arrogante Behauptung ist, zu sagen, alles ist gleich, sondern dass dem Ganzen auch ein logischer Fehlschluss zugrunde liegt. Diese Behauptung widerspricht sich nämlich selbst. Wenn ich sage, es gibt keine absolute Wahrheit, dann gibt es zwei Möglichkeiten, was ich damit meine. Zum einen kann ich damit meinen, es gibt keine absolute Wahrheit und auch dieser Satz ist falsch. Das wäre aber ziemlicher Unsinn. Oder ich kann damit meinen, es gibt keine absolute Wahrheit außer diesen Satz. Ich tue damit also das, was ich verneine, wenn ich eine solche Behauptung aufstelle. Ist ein bisschen so wie bei der Frau, die ich neulich im Zug getroffen habe. Ne, man erlebt ja immer wieder Sachen, wenn man so durch die Gegend fährt. Ich saß da im Abteil und dann kommt eine Mutter mit ihrem kleinen Jungen rein und der kleine Junge war irgendwie, ja, hat sich total aufgeregt und hat seine Mutter auch zugegebenermaßen ein wenig beschimpft. Und seine Mutter schreit ihn dann in ziemlich lauten Ton an, halt die Fresse, du Saublag. Und ich dachte ja, sie tut genau das, was sie verneint. Also Kinder tun ja sowieso immer das, was man ihnen zeigt und nicht das, was man ihnen beibringt. Aber es ist genau das, wenn ich sage, es gibt keine absolute Wahrheit, dann postuliere ich damit eine absolute Wahrheit, die nicht beweisbar ist. Das ist ein Glaubenssatz, also ein Satz, der durch eine Weltanschauung begründet ist. Der Relativismus widerlegt sich selbst. Ist ein Satz, der weder belegbar noch logisch noch besonders demütig ist. Das wird auch deutlich bei einer anderen Form des gleichen Arguments, wenn nämlich Leute sagen, naja, also ein Glaube oder eine Religion kann auf keinen Fall universell wahr sein, weil sie ja immer Produkt einer speziellen Kultur und einer speziellen Geschichte ist. Da ist der Vorwurf, dass es sehr ethnozentrisch ist, zu sagen, meine Religion ist besser als andere. Der analytische Philosoph Alvin Plantinger aus Yale, der gestern auch schon zitiert wurde, der erzählt von einer Debatte, in der er mal war, mit einem religiösen Relativisten oder Pluralisten. Und dieser, sein Opponent, aber bei der Debatte hat er zu ihm gesagt, also, wenn Sie in Marokko geboren werden, dann wären Sie auf keinen Fall Christ. Und Alvin Plantinger hat ihn angeschaut und gesagt, ja, vielleicht wäre das der Fall. Aber wenn Sie in Marokko geboren wären, dann wären Sie auch kein religiöser Pluralist. Es stimmt also, und das sagt jeder Soziologe, unser Glauben und unser Denken ist sehr stark geprägt von unserer Gesellschaft. Es ist geprägt von der Gruppe, zu der wir gehören. Aber der Relativismus ist eine zutiefst westliche Ansicht, die ganz stark geprägt ist von Individualismus und von der Aufklärung. Und sie basiert auf der agnostischen Annahme, dass man eben die Wahrheit nicht erkennen kann. Und das ist wiederum selbst ein Glaube. Alle Religionen sind gleich oder gleich wahr, ist eine Ansicht, die die meisten Menschen auf dieser Welt nicht teilen. Und wenn wir das behaupten, dann sagen wir damit im Prinzip, naja, die anderen sollten endlich mal einsehen, was wir schon längst begriffen haben. Und damit setzen wir wieder um unsere eigene Kultur absolut. Der Religionssoziologe Peter Berger, oh ja, da ist er, der ursprünglich aus Wien kam, aus dieser Stadt, jetzt aber in den USA lebt, der schreibt in seinem Buch Auf den Spuren der Engel, sagt er, ja, Glaube und Weltanschauung sind gesellschaftlich beeinflussbar. Und darum ist es schwer für uns, rauszufinden, was wahr und was falsch ist und das abzuwägen. Aber, er sagt dann auch, es ist nicht akademisch redlich, der Auseinandersetzung nach Wahrheit aus dem Weg zu gehen, indem wir einfach sagen, es gibt überhaupt keine Wahrheit. Ich für meinen Teil denke immer, ich lebe das erste Mal und ich lebe auch nur einmal. Darum möchte ich mich eigentlich mit nichts weniger als der Wahrheit zufrieden geben. Das führt uns zur nächsten Anfrage, die da lautet, nimmt der Relativismus die Selbstaussage der Religion wahr? Das wäre ja wichtig, ne, dass man irgendwie die Selbstaussage von Religion ernst nimmt, wenn man ein akademisch-redliches Urteil darüber sich bilden will. Viele Leute sagen ja, also wenn man so ganz oberflächlich sich die Religion betrachtet, ja, dann sind die sehr verschieden. Aber wenn man dann ein bisschen tiefer geht, dann merkt man, na, eigentlich sind die alle gleich und sagen genau dasselbe. Ich behaupte, dass das Gegenteil der Fall ist. Ich glaube, nur wenn man sehr oberflächlich sich mit Religion beschäftigt, kann man überhaupt sagen, dass die alle gleich sind. Sobald man auch nur ein bisschen tiefer geht, merkt man, dass sie sehr, sehr unterschiedliche Aussagen zu ganz zentralen Themen machen. Vielleicht beim Thema Ethik könnte man noch sagen, da sind Religionen häufig sehr ähnlich, wobei ich auch da gravierende Unterschiede zwischen der Scharia und der Bergpredigt sehe. Aber für Religionen, wenn man sie ernst nimmt, ist auch Ethik nicht unbedingt das Zentrum, sondern das ist eine sehr verkürzte Ansicht von Religionen, die sehr von Kant beeinflusst ist. Für Religionen oder ja, für die meisten Religionen steht aber die Ansicht über Gott oder das Transzendente im Mittelpunkt und die Verbindung, die der Mensch eben zu diesem Transzendenten haben kann. Und schon bei dieser ganz eigentlich relativ simplen, aber doch sehr entscheidenden Frage, wer ist eigentlich Gott, stoßen wir auf ganz unvereinbare Gegensätze in den Religionen. Wenn man sich zum Beispiel den Zen-Buddhismus anguckt, der sagt, es gibt überhaupt keinen Gott. Der Hinduismus dagegen sagt, es gibt ganz viele Götter. Juden und Muslime behaupten, Gott ist einer. Und dann sind da noch die komischen Christen, die sagen, Gott ist irgendwie drei in eins. Es gibt die große Debatte darüber, ist Gott Person, personaler Gott oder ist er ein impersoneller Geist? Also schon allein, wenn wir Gott anschauen, dann merken wir, die Religionen widersprechen sich total und sind unvereinbar. Selbst mein zweijähriges Patenkind versteht schon, dass viele, nichts und einer nicht dasselbe ist, sondern dass es Dinge sind, die einander ausschließen. Die dritte Anfrage, die ich an den Relativismus habe, ist die Frage, ist der Relativismus wirklich so tolerant, wie er scheint? Also es scheint ja ganz tolerant zu sein, wenn man sagt, naja, alles ist gleich. Das ist doch tolerant gegen alle, oder? Aber wenn man sich das genauer anschaut, merkt man, dass es genauso exklusiv ist. Wenn ich sage, alle Religionen sind wahr, dann schließe ich alle die aus, die sagen, eine Religion ist wahr, keine Religion ist wahr, manche Religionen sind wahr. Wenn ich sage, nur manche Religionen, zum Beispiel die abrahamitischen Religionen sind wahr, dann schließe ich damit alle aus, die sagen, alle Religionen sind wahr, eine Religion ist wahr, keine Religion ist wahr und so weiter. Ihr könnt euch das vorstellen. Der Relativismus ist also nur tolerant gegenüber dem Relativismus. Immer wenn wir eine Meinung vertreten, sind wir zwangsläufig exklusiv und schließen andere aus. Und zu behaupten, alles ist gleich, das können wir nur, wenn wir eigentlich über ein Thema überhaupt keine Meinung haben. Und dann sind wir nicht tolerant, sondern indifferent. Ich plädiere darum für eine Toleranz im eigentlichen Sinne des Wortes. Toleranz kommt oder tolerieren kommt vom lateinischen tolerare. Das bedeutet eigentlich erleiden und erdulden. Das hat also überhaupt nichts mit der Gleichmachung aller Meinungen zu tun, sondern das bedeutet im Prinzip, ich leide daran, dass jemand eine andere Meinung hat. Aber ich ertrage es und ich diskutiere mit diesem Menschen. Wir setzen uns fruchtbar auseinander. Voltaire hat mal gesagt, ich finde Ihre Meinung abscheulich, aber ich würde mein Leben dafür geben, dass Sie sie äußern dürfen. Auf Englisch sagt man, we agree to disagree. Also wir stimmen darüber überein, dass wir nicht übereinstimmen. Und ich habe viele Freunde, die alle anderen Religionen angehören, Muslime, ein paar Buddhisten auch. Ich habe Atheisten als Freunde und wir sind nicht der gleichen Meinung, ganz klar auf diesem Gebiet. Aber trotzdem kann ich die doch respektieren und wertschätzen und mich mit ihnen auseinandersetzen. Ich glaube, dass wir in unserer Gesellschaft auch gewisse Grenzen von Toleranz brauchen. Wenn ich das so sage, klingt das in meinen eigenen Ohren ganz schön schrecklich, vor allem angesichts der Debatte, die wir gerade haben um die Flüchtlinge. Aber ich glaube, dass es trotzdem stimmt und dass wir auch nicht so leben, als wären alle Überzeugungen gleich. Der polnische Philosoph Leszek Kolakowski, Name ist ein bisschen schwer auszusprechen, der hat mal dazu geschrieben, wer immer in Europa sagt, alle Kulturen seien ebenbürtig, würde es normalerweise dennoch nicht schätzen, dass man ihm für einen Steuerbetrug die Hand abhackt oder ihn der öffentlichen Auspeitschung unterwürfe, falls er mit einer anderen Person als der rechtmäßigen Gattin bzw. dem Gatten schliefe. Wenn man in einem solchen Fall sagt, das ist das Gesetz des Korans, man muss die anderen Traditionen respektieren, so sagt man in Wirklichkeit, das wäre entsetzlich für uns. Aber für die Wilden ist es richtig. Nicht sehr tolerant. Wir tolerieren die Scharia in unserem Land nicht, weil wir unsere Werte für richtiger halten. Und wir sagen nicht nur für uns, dass die Menschenrechte gültig sind und gut sind, sondern eigentlich denken wahrscheinlich die meisten von uns, dass die Menschenrechte für die gesamte Menschheit gelten, unabhängig von der Kultur, und dass die Welt besser wäre, wenn alle die Menschenrechte einhalten und achten würden. Indem wir das sagen, setzen wir aber voraus, dass es Werte gibt, die objektiv wahr sind. Was ist unsere Begründung dafür? Warum können wir das sagen? Der Relativismus liefert keine Begründung. Wenn alles gleich ist, dann ist die Scharia genauso gut wie die Menschenrechte. Grenzenlose Toleranz ist, glaube ich, verheerend, weil sie eben Indifferenz ist und dadurch die Opfer nicht schützt. Was gibt mir das Recht, wenn alles gleich ist, zu sagen, es ist falsch, dass Mädchen beschnitten werden? Das ist Teil dieser Kultur. Ich darf die doch gar nicht beurteilen, oder? Wenn alles wahr ist, ist alles erlaubt. Und dann setzen sich die Stärkeren durch auf Kosten der Schwachen. Das führt zu meiner vierten Anfrage. Ist der Relativismus lebbar? Wir haben schon gesehen, eigentlich nicht, weil wir immer Leute ausschließen und absolute Toleranz führt zu Anarchie. Aber so weit müssen wir, glaube ich, gar nicht gehen. Wir können schon in unserem Alltag das sehen. Wir leben nie mit der Prämisse, alles ist gleich wahr. Wer das nicht glaubt, dem schlage ich einen relativ kurzen, aber doch effektiven Test vor. Bei der nächsten Klausur, in der ihr durchfallt, geht doch mal zu einem Professor und sagt, ja, das ist Ihre Wahrheit, dass ich da jetzt nicht bestanden habe. Meine Wahrheit hingegen sieht da ganz anders aus. Da kommt man relativ schnell an die Grenzen des Relativismus. Naturwissenschaftler wissen das sowieso. Die Voraussetzung der Naturwissenschaft ist, dass es eben objektive Wahrheit gibt, die wir erkennen können. Vielleicht haben wir sie noch nicht in allen Bereichen gefunden, aber darum können wir weiter forschen. Das Universum folgt objektiven Gesetzen und ist nur darum mathematisch beschreibbar. Okay, kann man sagen, Naturwissenschaft ist ja was Empirisches, aber bei den Geisteswissenschaften, da ist das doch ganz anders. Da kann man jetzt nicht so sagen, das ist die Wahrheit und das nicht. Ist das wirklich so? In manchen Bereichen vielleicht, aber in vielen auch nicht. Ein Kollege von mir ist promovierter Althistoriker und der sagt immer, dass Erinnerung und Überlieferung tatsächlich relativ ist. Er ist schon ein bisschen älter, er ist jetzt vor kurzem pensioniert worden, also weiß er das wahrscheinlich. Aber er konnte mir trotzdem glaubhaft versichern, dass Geschichte eben nicht relativ ist, sondern Geschichte findet statt. Also die Ermordung von Julius Caesar, die ist entweder wahr oder nicht. Die ist nicht relativ wahr. Ja, es gibt da Fakten und Indizien, die wir untersuchen können und die können wir vielleicht unterschiedlich interpretieren, aber am Ende muss es eine Wahrheit geben. Also entweder Brutus hat ihn ermordet oder eben nicht und er lebt entweder immer noch oder ist wie auch immer um die Welt gekommen. Und selbst wenn man bei dem bleibt, was wir vielleicht heute subjektive Wahrheit nennen würden, also ob jemand vertrauenswürdig ist oder liebt mich jemand oder nicht, kommen wir doch immer wieder dazu, dass es Wahrheit geben muss. Also ich habe noch niemanden getroffen, der sagt, naja, ob mein Freund mich jetzt liebt oder nicht, das ist total relativ, also ich habe da so meine Wahrheit, er hat da so seine Wahrheit. Auch da suchen wir nach Wahrheit, auch wenn die vielleicht nicht immer schwarz-weiß ist. Also in Beziehung, in Geschichte, in der Wissenschaft, in allen wirklich wichtigen Bereichen unseres Lebens glauben wir, dass es Wahrheit gibt und leben auch so, als gäbe es sie. Die Aussage, alles ist gleich, alle Wahrheiten sind gleich, kann man nur aufstellen in Bereichen, die einem eigentlich egal sind, also wo nichts daran hängt. Zum Beispiel, ob es in den Unweiten des Universums irgendwo pastellfarbene Einhörner gibt. Ich bezweifle das, aber um ehrlich zu sein, ist mir das ziemlich egal, weil das mein Leben nicht tangiert. Für viele ist Religion ungefähr so ein Bereich, so pastellfarbene Einhörner, tangiert mich eigentlich überhaupt nicht. Das kommt, glaube ich, daher, dass wir ganz stark von Lessing beeinflusst sind, von der Ringparabel. Vielleicht habt ihr die schon mal gehört. Da ist ein Vater, ich fasse es ganz, ganz kurz zusammen, da ist ein Vater, der hat drei Söhne und der hat sie alle gleich lieb und darum gibt er allen Söhnen drei, also jedem einen Ring, es sind drei Ringe. Aber nur einer von diesen drei Ringen ist der wirklich wahre Ring, der der Erfolg und Glück verspricht. Der Vater stirbt irgendwann und man kann dann gar nicht mehr so sagen, wer welcher von den drei Ringen jetzt eigentlich der wahre Ring ist. Und am Ende ist das eigentlich auch gar nicht mehr wichtig. Der Kern, sagt Lessing, ist eben die tätige Liebe, dass wir gute Menschen sind. Und das kann man auch ohne Ring. Die Ringe, diese drei, stehen bei Lessing für die abrahamitischen Religionen, also Christentum, Judentum und Islam. Und ich stimme dem zu, man muss kein religiöser Mensch sein, um ein guter Mensch mit ethischen Prinzipien zu sein. Aber an dieser Geschichte wird auch die Suggestivkraft von Bildern ganz stark deutlich. Ich glaube, dass diese Geschichte, die Parabel, ganz anders ausgehen würde, wenn man statt dem Bild des Ringes das Seil verwenden würde. Und ich glaube, wenn man das Selbstverständnis der Religion ernst nimmt, dass ein Seil ein viel adäquateres Bild ist. Einer der anderen Gründe, die ich eben noch nicht genannt habe, warum ich Österreich liebe, ist, dass ich sehr gerne klettere. In den Alpen, das kann man ja bei euch ganz gut, bei uns leider nicht ganz so. Und wenn ich mit meinem Vater, also ich gehe meistens mit ihm, wenn ich mit dem klettern gehen würde, und er, als wenn wir dann da irgendwie am Berg ankommen, am Fels, sagen würden, ja, du, ich habe da hier drei Seile. Also zwei von denen, die haben auch schon richtig viele Stürze erlebt, die darf man eigentlich nicht mehr gebrauchen, die sind eigentlich nicht so tragfähig. Aber ich kann mich jetzt gar nicht mehr so ganz erinnern, welches das eine belastbare Seil ist. Naja, ist ja auch egal, Hauptsache wir gehen klettern. In diesem Fall würde ich, glaube ich, an dem Tag bevorzugen, wieder zur Hütte zurückzukehren. Weil mein Leben davon abhängt, dass ich an dem belastbaren, tragfähigen Seil hänge. Für Christen ist Glaube genau das, mein Leben daran festmachen. Und da ist es sehr wichtig, dass ich mein Leben an etwas festmache, was wahrhaftig und real und tragfähig ist. Also nochmal ganz kurz die Einwände gegenüber dem Relativismus. Ich denke, er ist philosophisch nicht haltbar, weil er sich selbst widerlegt. Ich denke, er arbeitet akademisch unsauber, weil er die Selbstaussage der Religion nicht ernst nimmt. Ich denke, Relativismus ist nur tolerant gegenüber sich selbst und hat nicht die Kraft, plausible Grenzen eben für unsere Toleranz herzuleiten. Und viertens, ich denke, der Relativismus ist in der Praxis eben nicht lebbar. Okay, kann man sagen, wenn dem so ist, dann sollten wir doch eigentlich Agnostiker werden, oder? Also Gott ist doch per Definition außerhalb von unserem Verstehenshorizont, da können wir das doch gar nicht wissen und erkennen. Das stimmt, wenn Gott eben ein solcher Elefant ist. Ein Merkmal des Elefanten ist nämlich, der Elefant ist stumm. Der Elefant kann sich eben nicht melden und für uns verständlich sagen, also Freunde, ich bin weder ein Tau, noch eine Wand, noch ein Baum, sondern ich bin ein Elefant. Das ist bei einem Elefanten auch verständlich, er ist ja nicht Benjamin Blümchen. Habt ihr das früher auch gehört? Hört man das in Österreich? Ja, der sprechende Elefant. Also, die gibt es aber natürlich in Wirklichkeit nicht. Wenn es aber einen Gott in Wirklichkeit gibt und wenn dieser Gott uns irgendwie gemacht hat, wie auch immer, würde es da nicht Sinn machen, dass dieser Gott mit uns Kontakt aufnehmen will? Dass er sich uns vorstellen will, damit wir nicht mehr im Dunkeln tappen, sondern eben wissen, wie er ist. Christen glauben, dass Gott genau das gemacht hat, dass er eben Kontakt zu uns aufgenommen hat, in der radikalsten Form, die möglich ist. Indem er nämlich einer von uns geworden ist. Gott ist Mensch geworden, das glauben die Christen, in Jesus Christus. Und an diesem Jesus Christus kann man sehen, wie Gott ist. Das ist einer der Gründe, warum ich persönlich das Christentum für einzigartig halte. Da ist nämlich dieser ganz krasse Anspruch von Jesus Christus. Der sagt nämlich nicht von sich, also ich bin ein weiser Mann oder ich bin irgendwie erleuchtet oder ich bin ein Prophet, wie andere Religionsgründer das getan haben, sondern dieser Jesus sagt von sich, ich bin die Wahrheit. Ich kann Schuld vergeben, die ihr gegen Gott getan habt. Ich bin der einzige Weg zu Gott. Mit anderen Worten, Jesus sagt, ich bin Gott. Das ist eine unglaubliche Behauptung. Wenn ich mich heute Nachmittag auf euren Uni-Vorplatz stellen würde und sagen würde, man sieht es mir vielleicht nicht an, aber ich bin Gott oder Göttin, dann würdet ihr, wenn ihr dran vorbeilauft, wahrscheinlich denken, wow, das ist die arroganteste Lügnerin, die sich je aus Deutschland hier in unsere schöne Stadt verirrt hat. Oder Etwas wahrscheinlicher, und wenn ihr hilfsbereit seid, würdet ihr wahrscheinlich die Ambulanz rufen und sagen, na, diese arme Irre, die braucht man einen Therapeuten. Und ihr hättet damit völlig recht. Wenn Jesus von sich sagt, ich bin Gott, dann gibt es drei Möglichkeiten. Entweder ist er ein Lügner, und zwar einer der besten der Welt, oder er ist eben ein verrückter Irrer mit merklichem Realitätsverlust, oder eben er sagt die Wahrheit. Diese drei Möglichkeiten. Viele Leute sagen, Jesus, der war ein guter Mensch, der war ein netter Prophet, aber diese Möglichkeit hat er uns eigentlich nicht offen gelassen. Wenn das nicht stimmt, dass Jesus Gott ist, was er von sich selbst behauptet, dann war er ziemlich arrogant. Und das stellt uns und unsere Ansichten über Jesus in Frage. Also erstens, der Anspruch Jesus ist einzigartig. Zweitens, ein zweiter Grund, warum ich unter allen Religionen das Christentum für glaubhaft empfinde, ist, dass es nicht in erster Linie eine Philosophie oder eine Ethik ist, die ich gut finden kann oder nicht, je nach persönlicher Präferenz, sondern das Christentum basiert und gründet sich auf eben die Person Jesu Christi und sagt, der ist die Wahrheit in Person. Das hat ganz viel mit Wahrhaftigkeit zu tun. Und an seinem Leben können wir eben sehen, ist er glaubwürdig, ist er vertrauenswürdig, ist er wahrhaftig. Und wenn man die Biografie von Jesus sich anschaut, Evangelium nennen das die Christen, dann sieht man da eine Person, die immer wieder zu den Menschen außerhalb der Gesellschaft geht, zu den Prostituierten, Betrügern, Kranken, Verachteten, mit denen hängt Jesus ab. Und er sagt, genau so ist Gott. Der wendet sich den Menschen außerhalb zu und ist für sie. Und wenn wir uns diesen Jesus anschauen, da ist da jemand, der sich ganz stark gegen religiöse Heuchlerei wendet, der ganz scharfe Worte findet für Menschen, die von sich behaupten, wir haben die reine Weste. Und er sagt, genau so ist Gott, genau so denkt Gott über Leute, die von sich denken, dass sie schuldlos sind. Wenn wir Jesus uns anschauen, dann finden wir einen Menschen, der absolut gewaltlos gelebt hat. Selbst als er zu Unrecht gefoltert und ermordet wurde. Und der gesagt hat, mein Reich ist nicht von dieser Welt und darum muss ich auch nicht dafür kämpfen. Aber weil es nicht von dieser Welt ist, kann sich niemand auf diesen Jesus berufen, der Gewalt anwendet oder Zwang. Stattdessen finden wir dort einen Menschen, der vergibt. Selbst als er ans Kreuz genagelt wird. Und er sagt, genauso ist Gott. Genauso vergibt Gott allen, die zu ihm kommen. Das ist ein Mensch, der Wunder tut und heilt und sagt, hier wird Teil der Wirkmächtigkeit Gottes sichtbar. Und Jesus, das war einer, der bedingungslos liebt. So sehr, dass er sogar sein Leben gibt. Und er sagt, genauso bedingungslos liebt Gott. Und die Toleranz Gottes, die sehen wir, als er sich ans Kreuz nageln lässt. Jesus ist die Wahrheit in Person. Es ist keine Idee oder ein Dogma oder eine Ethik, sondern eben eine Person. Und die können wir kennenlernen und testen, schauen, ob die vertrauenswürdig und wahrhaftig ist und gucken, ist das so ein festes Seil, an dem ich mein Leben festmachen kann. Und das können wir, weil, und das ist für mich der dritte Grund, warum das Christentum einzigartig ist, weil es eine Art und Weise gibt, wie wir nachprüfen können, ob das wahr ist oder nicht, die andere Religionen nicht bieten. Das Christentum basiert nämlich auf historischen Fakten, eben nicht auf Gedanken oder Ideen primär, sondern auf dem Leben, dem Tod und der Auferstehung Jesu. Und die kann man mit historischen Methoden nachprüfen. Ich habe eben schon gesagt, Geschichte ist nicht relativ, sondern sie findet statt. Jesus Christus ist entweder auferstanden oder er ist es nicht. Es gibt nichts dazwischen. Und wir können uns die historischen Indizien anschauen. Das Grab war leer. Wie ist es dazu gekommen? Plötzlich ist so eine Bewegung losgegangen und diese Freunde von Jesus, Fischer, ungebildet, haben so eine große Gemeinschaft gestartet und behauptet, er hat erlebt. Woher kam diese Überzeugung? Und Frauen sind da genannt als allererste Zeugen. Warum wird das berichtet, wenn Frauen in dieser Kultur eigentlich nichts galten und man diesen Bericht damit für unglaubwürdig gemacht hat? Also man kann sich die historischen Indizien anschauen und prüfen, wie interpretiere ich das? Ist das wahrscheinlich oder nicht? Christen sind Leute, die davon überzeugt sind, aufgrund der historischen Fakten, dass Jesus wirklich tot war und wieder lebendig geworden ist. Und wenn das nicht der Fall ist, dann hat das Christentum absolut keine Relevanz und wir können es vergessen. Aber wenn das stimmt, wenn das wirklich stimmt, dann ist da ganz offensichtlich jemand, der vertrauenswürdige Aussagen über Gott machen könnte und der Recht damit hat, wenn er sagt, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Und hier ist das feste Seil, an das ihr euch knüpfen könnt. Ein Theologe, ich komme zum Schluss, hat mal gesagt, nicht ich habe die Wahrheit, sondern die Wahrheit hat mich. Ein Christ ist eigentlich nicht jemand, der von sich sagen kann, dass er besser ist. Sondern ein Christen zeichnet es eigentlich aus, dass er erkannt hat, dass er eben nicht gut ist, dass er es nicht alleine schafft. Und dass er darum zu Jesus kommt und sagt, Jesus, ich brauche dich, dass du mich veränderst. Wenn man das verstanden hat, dann kann man eben nicht arrogant sein, sondern das macht eigentlich zutiefst demütig. Christen sind Leute, die gerufen sind, anderen zu dienen. Die gerufen sind, nicht nur tolerant zu sein, sondern zu lieben. Jesus sagt sogar, liebt eure Feinde. Ich glaube, dass das nur gelingt, wenn Jesus uns verändert. Ich jedenfalls habe diese Kraft nicht aus mir selbst. Sind Christen intolerant und arrogant? Manche leider ja. Und es tut mir leid, wenn du solchen Leuten begegnet bist. Und wahrscheinlich bin ich das selbst auch manchmal. Aber ich glaube nicht, dass die Lösung dafür ist, zu sagen, na, alle Religionen sind gleich und es gibt eigentlich keine Wahrheit. Peter Berger, den ich eben schon zitiert habe, warnt uns davor, dass das ein kulturgeprägtes Klischee ist, von dem wir uns nicht blenden lassen sollen. Aber wenn ich die Biografie von Jesus lese, wie der ist, dann denke ich immer wieder, um weniger arrogant und intolerant zu sein, bräuchten wir nicht weniger von diesem Jesus, sondern da müssten wir eigentlich mehr werden wie er. Vielen Dank, dass ihr so lange zugehört habt. Ich will nur noch kurz zum Schluss sagen, wahrscheinlich sitzen Leute hier, die sagen, ach, das ist alles Quatsch und also vielleicht netter Vortrag, vielleicht auch nicht. Aber also das hat mich überhaupt nicht überzeugt. Das ist total okay, wir sind da ganz tolerant und wir wollen niemandem was aufzwängen. Aber ich möchte euch trotzdem nochmal herausfordern, ich treffe mal wieder Leute, die diese Entscheidung getroffen haben oder eine Meinung sich gegründet haben, gerade über das Christentum, weil sie vielleicht irgendwann in der Schule mal dumme Sachen gehört haben oder so, die sich aber nie die Quellendokumente wirklich angeschaut haben. Also das Neue Testament. Das ist nur meine Herausforderung, wenn du sagst, alles Quatsch, hast du die Indizien wirklich mal angeschaut, damit du akademisch redlich weißt, was du zurückweist, wäre das vielleicht ganz gut. Applaus